Im Namen Jesu wollen wir unsere Abendstunde beginnen. Leider ist unser teurer Bruder, Oberschulrat Otto Fusseler, dienstlich verhindert. Sonst wäre er gerne, wie immer, wie seit Jahren regelmäßig, unter uns gewesen. Wenn es ihm möglich ist, will er am Sonntag bei uns sein. Ich hoffe, ihr vermisst ihn ein wenig, wie ich ihn auch ein wenig vermisse, mit seinen kraftvollen Gebeten und seinen schönen Schlussworten. Ehe wir beten, möchte ich noch einmal auf das Thema hinweisen. In welches Joch sind du und ich hineingebunden? Ein wichtiges Thema, ein entscheidend Wichtiges. Wir werden sehen, was Gott uns zu sagen hat. Und er möge uns allen einen tiefen, leibenden, echten Segen geben. Wir beten. Wir danken dir, Gott und Vater, dass du uns hast Mensch werden lassen. Und hast uns hineingestellt in die Welt, so wie sie jetzt ist. Ohne unsere Schuld sind wir alle Sünder geworden, ausnahmslos, und leben in tiefen Ängsten und Bedrängnissen, bis dein Leben sieghaft in uns hineinbricht und wir uns dir völlig überlassen und mit allem einverstanden sind, was du tust und wie du uns führst. Oh, wir danken dir, oh Gott und Vater, dass du so bist, wie du bist, die Liebe, die Güte, die Barmherzigkeit, und dass das Ende deiner Wege so groß, so herrlich, so beglückend ist, dass wir nie mehr der Mühsale gedenken, nie mehr der durchweinten Nächte, nie mehr der tiefen Depressionen und Verzweiflungen, in denen wir keinen Ausweg sahen, keinen Lichtblick hatten. Und nun lass auch diese Abendstunde dazu dienen, dass die, die noch gebunden sind, ein Verlangen nach der Freiheit, nach dem Frieden, nach der Freude in Christo Jesu empfinden, in ihnen geboren werde, auf dass sie nach dir verlangen. Und segne die, die auf dem Wege sind, dass sie zielklarer und bewusster das Hochziel der Vollendung schauen und ihm nachstreben. Herr, segne diese Abendstunde an einem jeden Herzen. Lass keines unberührt, lass keines ungesegnet, lass keines unbegnadet diese Stunde verlassen. Nimm Lob und Dank. Du hörst uns und du erhörst uns und du tust mehr, als wir bitten und tust Größeres, als wir verstehen und begreifen, nach deiner Verheißung. Wir glauben an deine Zusagen, wir klammern uns an dein Wort, wir rechnen mit deiner Güte und Gnade und deinen großen, gewaltigen, alles umfassenden, nie endenden Gottes Erbarmungen, die du hast mit allem, was du geschaffen und ins Dasein gerufen hast. Herr, wir sind dein. Du hast uns erkauft durch das Blut deines Sohnes. Du hast uns bestimmt zur ewigen Herrlichkeit. Lass uns das sehen. Lass uns das im Glauben nehmen und uns im Glauben dir geben, auf dass du dein Werk beginnen und vollenden kannst. Gelobt sei dein Name. Amen. Meine lieben Freunde, meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes. Das Thema, das uns beschäftigt, ist auf den ersten Augenblick etwas schwer durchschaubar. Und deshalb eine ganz kurze Einleitung. Wir alle sind anlagemäßig, führungsmäßig in gewisse Schranken hineingestellt. Oder anders ausgedrückt, haben irgendein Joch zu tragen. Ein Geschirr, in das wir eingeschirrt sind, aus dem wir nicht heraus können, so wenig wie ein Haustier. wie ein Pferd oder eine Kuh. Meine Freunde, und wir müssen wissen, was ist meine Aufgabe, welche sind meine Schranken, was ist der Sinn, der letzte, tiefste Sinn meines Daseins und meines So-Seins. Das heißt, dass ich da bin als Mensch und dass ich so bin, wie ich bin, mit meiner Erdmasse, die in mir explodiert, wie ein Meer wogt und wallt, mit meinem Charakter. Ich habe mich ja nicht selbst gemacht und du dich auch nicht. Was für ein Joch tragen wir, du und ich? Können wir was tun, um aus einem Joch der Sünde und des Todes und des Teufels und der Bosheit herauszukommen und in das Joch, das Gnaden- und Liebesjoch, in das zielführende Joch Jesu Christi hineinzukommen? Können wir was tun? Und da muss ich eine Doppelantwort geben, ja und nein. Und ich will nun versuchen, in dieser Stunde uns etwas lebendig werden zu lassen. Erstens von dem Hineingestelltsein in das Joch, in unsere Lebensverhältnisse, in unsere Zeitverhältnisse, in die Erschütterungen, in denen wir stehen. Und zweitens zu zeigen, wie wir frei und froh werden können. Und unser Joch als von Gott gegeben, es ist ja ein sanftes, gutes Joch, mit Freuden tragen können. Gott gebe uns auch in dieser Stunde eine Ausrüstung, um anderen mit dem zu dienen, was in uns lebendig wird, was in uns aufbricht, was in uns aufleuchtet, dass wir damit anderen helfen und dienen dürfen. So, und jetzt lese ich ein Gotteswort zu Anfang. In Jesaja 10, Vers 27b. Die wenigsten werden das Wort kennen. Es ist ein ziemlich unbekanntes Wort. Aber es ist eines der gewaltigsten und wunderbarsten Worte der Schrift. Jesaja 10, 21b. Da heißt es, das Joch wird gesprengt werden. Infolge des Fettes. Komisch. Als ich das vor 48 Jahren zum ersten Mal las, habe ich gar nicht damit machen können. Das Joch wird gesprengt werden infolge des Fettes. Man kann aber etwas genauer nach dem Hebräischen so übersetzen. Das Joch wird verfaulen durch die Salbung. Denn das Fett und das Öl, ein Bild des Heiligen Geistes, ist da zum Salben. Könige wurden gesalbt, Priester wurden gesalbt, Aussätzige wurden gesalbt. Und diese Salbung sprengt oder genauer lässt verfaulen das Joch, das uns drückt, das Joch der Sünde, das Joch der Erbanlagen. Das Joch der Welt, wie sie ist, das liegt ja auf uns. Die Sünde, die in der Welt geschieht, die geht ja nicht spurlos an uns vorüber, sondern die bedrückt uns, darunter leiden wir. Die Spannungen der Welt, ob das politische Spannungen sind oder welche Art sie auch seien, die liegen auf uns und die drücken uns, machen uns unfroh und finster und missmutig. Ja, und das kann ganz anders werden, das kann in sein Gegenteil verklärt werden. Meine lieben Freunde, deshalb will ich noch einmal die zweite, genauere Deutung des Wortes sagen. Das Joch wird verfaulen infolge der Salbung. Wenn ein Joch, das meinetwegen ein Gespann Stiere oder Kühe oder Ochsen hat, wenn dieses Joch verfault ist, wenn das Holz verfault ist, dann bricht es auseinander, löst sich auf und drückt nicht mehr, dann ist man frei von dem Joch. Es gibt kein Joch, das nicht gesprengt wird, dynamisch, oder verfault, energetisch. Dynamik ist die plötzlich wirkende Kraft, wie Dynamit, explosiv. Und energetisch ist die langsam verborgen wirkende Energie, die Energien des Rostes zum Beispiel, die das Eisen zerstören, oder der Fäulnis, die aus dem festen Holz eine ganz aufgelöste, lockere Masse machen, die zerbricht und zerstäubt. Und nun, meine Freunde, will ich anfangen, euch zunächst zu sprechen von dem Joch der Sünde. Die Endzeit, in der wir leben, ist gekennzeichnet und festgelegt von Gott, vor Jahrtausenden schon, und hat folgendes Aussehen. Wir leben in der Vorendzeit, genauer gesagt, und die Endzeit, wo die Finsternis möchte mit Gewalt hereinbrechen, wo sich schreckliche Dinge zutragen, die steht uns noch bevor. Wie lang das noch dauert, wissen wir nicht. Der früheste, der Termin der Entrückung, der allerfrüheste, dass die Gemeinde hinweggenommen wird, der ist jetzt. Es ist ja keine Uhr da. Ja, das wäre also 20 nach 7. Das ist der früheste Termin, 21 nach 7. Aber der wird wohl kaum zutreffen, aus verschiedenen Gründen, die wir schon besprochen haben. Der späteste Termin ist etwa 7 bis 20 Jahre vor dem Jahr 2000. Also sagen wir 1980 bis 1993, weil 1000 Jahre wie ein Tag sind und weil die jetzige Heilszeit schon 1966 Jahre dauert. Es ist also nicht mehr lang. Jedenfalls, der früheste Termin heißt jetzt und der späteste Termin heißt einige Jahre vor dem Jahr 2000. Denn im Jahr 2000 sind die zwei Tage herum, die 2000 Jahre, und dann kommt das Sieben, als siebentes Jahrtausend, das tausendjährige Friedensreich. Das kommt, was ein Hitler gesagt hat und was die jetzigen Politiker sagen und was die Chinesen wollen und die Russen, die Amerikaner, das kommt nicht. Aber das, was Gott sagt, in seinem lebendigen und wahren Wort, das kommt, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Himmel und Erde werden vergehen, verbrennen in einem ungeheuren Weltenbrand, aber meine Worte werden nicht vergehen. Der das gesagt hat, ist kein Betrüger, das ist der Weltenschöpfer und ist der Weltenerlöser und ist der Weltvollender, das ist dein und mein Heiland, Jesus Christus, hochgelobt in Ewigkeit. Der hat das gesagt, Himmel und Erde vergehen, meine Worte vergehen nicht. Deshalb ist der ein Tor, der sich nicht an das lebendige, bleibende Wort Gottes hält. Und dieses Wort Gottes sagt über die Zeit, in der wir jetzt leben, Folgendes. Ich sage nachher, was die großen Kirchenführer sagen. Und dann sage ich euch etwas, was die Tatsachen berichten. Die Tatsachen. Zunächst lese ich das Wort 2. Timotheus 3, 1 bis 7. Da sehen wir, unter welch ungeheurem Joch heute die ganze Menschheit steht. In der Ostzone und in Russland oder in Amerika oder sonst wo ist es nicht anders als bei uns. Grundsätzlich dieselbe Angst und Not, dieselbe innere Verzweiflung und Aussichtslosigkeit, dieselbe Bosheit und Entfaltung nicht tierischer Kräfte. Das wäre eine Beleidigung für die Tierwelt, sondern untertierischer Kräfte. Darüber werde ich euch nachher einiges zu sagen haben, aufgrund von amtlichen Mitteilungen. Ich lese also zunächst 2. Timotheus 3, Kapitel Vers 1 bis 7. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, 1 bis 7. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, wird dieser Abschnitt eingeleitet. Und dann kommt eine Betonung im 3. Kapitel, das war der erste Vers im 2. Kapitel. Im 3. Kapitel heißt es, dieses aber sollst du wissen. Jetzt kommt etwas, was wir wissen sollen, um stark in der Gnade zu werden. Dieses aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen, und dieser Ausdruck kommt in 7 verschiedenen Prägungen vor. Der heißt die Letztzeit, die Endzeit, die letzten Tage, die Tage des Endes und so weiter. 7 verschiedene Ausdrücke. Und damit ist die Zeit gemeint, die der Drangsalzzeit unmittelbar vorausgeht. Also etwa die Jahre, sagen wir mal 80 bis 90. Oder auch 66, 67, 68 und so weiter. Wir wissen das nicht, denn Gott schiebt immer wieder in ablaufende Gerichte kürzere oder längere Gnadenperioden ein. Manches Mal bis zu 40 Jahren, manches Mal nur Tage und Monate, manches Mal nur wenige Jahre. Bis zu 40 Jahren, die Quarantäne, ja. So viel dürfen wir wissen. 40 Jahre Gnadenzeit schiebt er nicht mehr ein, denn wir haben ja 1966 plus 40 gibt 2006, da sind wir ja schon im tausendjährigen Reich drin. Also kommt eine Gnadenzeit von 40 Jahren, wie so manche Phantasten glauben, oder die Liberalen, die sagen, das geht alles Jahrtausende so weiter, das, was die Bibel sagt, ist ja dummes Geschwätz. Nein, das ist eine Beleidigung Gottes. Das ist genauso, wie wenn ein Kind, ein 5-jähriger oder 7-jähriger oder 10-jähriger Junge oder meinetwegen 14- und 16-jähriger Junge zu seinem Vater, der für irgendein Gebiet eine Professur hat, wenn er dem sagen würde, Vater, du bist ein Dummkopf und ein Schwätzer und du weißt gar nichts, was du sagst, ist dummes Zeug. Der Vater, der würde dem was anderes erzählen. Aber das wagt man heute gegen den lebendigen Gott, um sein heiliges Wort der Wahrheit zu sagen. Also noch einmal, dieses sollst du wissen, dass in den letzten Tagen, das heißt in der Zeit, die das Ende einleitet, die dem Ende vorhergeht, die letzten Tage, die Endzeit, wir sagen vielleicht genauer die Vorendzeit, die Zeit direkt vor dem Ende, in der leben wir, direkt vor dem Ende. Ob das noch 2 oder 20 Jahre sind, das spielt ja keine Rolle. Aber es geht mit Gewalt dem Ende entgegen. Wir leben in einer Zeit, die abstürzt, die in einem Absturz begriffen ist. Und das spürt sogar die Welt. Die nahenden Katastrophen. Dieses Wisse, dass in der letzten Zeit schwere Zeiten kommen werden. Dieses Wort schwere, das heißt eigentlich gefahrvolle Zeiten. Gefährliche Zeiten. Zeiten ungeheurer Spannungen. Denn, jetzt kommt die Begründung, warum die Zeiten so voller Not und Spannung und Verzweiflung sind. Jetzt kommt die Begründung. Denn, die Menschen, was für Menschen, welche Menschen? Alle, du und ich auch, von Natur aus. Die Menschen werden eigenliebig sein. Die denken nur an sich. Die denken nur an sich, eigenliebig. Die Liebe ist erkaltet und entschwunden aus der Menschheit. Ich könnte nun allerhand erzählen, wie zum Beispiel in Schweizer Zeitschriften unter dem Titel Bravo immer eine Anzahl von guten Taten berichtet werden. Das ist herzerquickend, wie Menschen, die sich gar nicht kennen, einander helfen und dienen. Bei uns kommen natürlich nur Morde und Ehebrüche und Diebstahl und Kasseneinbrüche und solche Sachen. Bei uns. In der Schweiz, da werden auch gute Dinge berichtet. Aber bei uns, da wühlt man den Schmutz, den Schlamm auf und zeigt, wie schlecht die Welt ist, damit der einfache Mann solche sagen kann, wenn die Großen so schlecht sind, da kann ich kleiner auch schlecht sein. Ja. Deshalb, das ist ein Trick Satans. Das nur nebenbei. Die Menschen werden eigenliebig sein. Geldliebend. Prahlerisch. Wenn ich nur die Reklamen und Propaganda sehe, prahlerisch, alles Prahlerei, alles Hochmut, hochmütig, Lästerer, man lästert Gott und Gottes Ehre, Gottes Sohn und Gottes Wort, Gottes Geburt und Gottes Tod als Erlösung, Gottes Auferstehung in Christo Jesu als Himmelfahrt und Wiederkunft. Alles wird gelästert, lächerlich gemacht. Lästerer. Den Eltern ungehorsam. Darüber werde ich nachher etwas sagen. Weil das ein Kennzeichen ist der Endzeit. Ich weiß, dass Kinder von 5, 6, 7 Jahren die ganze Familie tyrannisieren. Ich war jetzt in Bern und in Basel und habe da von einem Bruder, wo ich wohne, gehört, sein Sohn, der wird jetzt Professor über Erziehung. Pädagogik und Psychologie, wird er jetzt Professor. Und er saß kürzlich am Tisch, der 10-Jährige war frech und hat Grimassen geschnitten und hat dem Vater Widerrede gegeben. Und er sagte, Vater, Hier kann ich nicht bleiben. Ich gehe ins Nebenzimmer und esse für mich. Er hat seinen Teller genommen und ins Nebenzimmer getrottelt, der Trottel. Und er wird Professor für Erziehung. Soweit sind wir. Ein hochintelligenter, tüchtiger Mann. Aber der 10-Jährige drangsaliert und kommandiert und beherrscht die ganze Familie. Die Mutter ist still und leidet. Der Opa hält's Maul und hat nichts zu sagen. Und der Vater, der setzt sich ins Nebenzimmer. Das ist eine Tatsache, die habe ich vor wenigen Tagen erlebt. Weiter. Den Eltern ungehorsam, undankbar. Ein Mensch, der nicht dankbar ist gegen seine Mitmenschen, gegen seine Gastgeber. Ein Mann, der nicht von Zeit zu Zeit seiner Frau dankt für ihre Arbeit und Mühe. Kinder, die nicht gelernt haben, Bitte und Danke zu sagen. Die können auch niemals das Geheimnis der Geistesfülle, nämlich die Dankbarkeit gegen Gott, erlernen. Niemals. Undankbar. Undankbarkeit ist das stärkste Mittel der Verstockung eines Menschen. Undankbar. Und dann kommt ein Wort, das ist hier übersetzt mit heillos oder unheilig. Das heißt irreparabel, nicht mehr zu reparieren. Kann man nicht mehr heilen. So ist der Zustand. Ohne natürliche Liebe. Die natürliche Liebe, zu der natürlichen Liebe gehört auch die sexuelle Liebe, zu der natürlichen Liebe. Von wegen Bruderliebe oder Gottesliebe, keine Spur. Natürlicherweise ist die Liebe der Menschen, auch bei der Jugend, entartet, in das Untertierische gesunken. Ich werde danach nachher ein paar amtliche Berichte vorlesen über diese Dinge. Ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, so eine der schlimmsten Sünden, wer nicht verzeihen kann und um Verzeihung bitten kann, ist ein verlorener Mensch. Denn Gott verzeiht uns in dem Maße, wie wir unseren Feinden verzeihen. Wer seinem Freund und Bruder oder seinem Feind nicht vergibt, dem wird Gott auch nicht vergeben. Vergib uns unsere Sünden, unsere Schulden, wie wir vergeben unseren Schuldigern. So soll Gott uns vergeben, wie wir den anderen vergeben. Gott soll gegen uns so gütig und freundlich und barmherzig sein, wie wir gegen andere gütig und freundlich und barmherzig sind. Und das sind wir gar nicht. Wir sind Egoisten alle miteinander, von Natur aus, durch und durch. Das ist das Bild unserer Zeit. Und so ist es besonders in der Endzeit. Das sollst du wissen. So sieht es in der Endzeit aus. Noch ein paar Dinge. Verleumder. Oh, was wird heute gelogen und verleumdet. Jeder wirft dem anderen vor, du warst ein Mordsnazi, du warst ein Wörter, du hast teilgenommen, dass deutsche Soldaten erschossen wurden und Juden getötet wurden. Jeder wirft dem anderen vor. Ja. Und dabei haben alle durch ihr Schweigen und ihr Stille sein sich der gleichen Sünde teilhaftig gemacht. Nur nicht die Jungen, die Kinder nicht, die jetzt geboren werden. Ja. Und die rächen sich auch an uns Alten, dadurch, dass sie uns drangsalieren wollen und nicht gehorchen. Das ist eine Zeit, in der wir leben. Das ist ein Joch, ein schweres Sündenjoch. Unenthaltsam. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich euch etwas vorlesen über die modernsten Genussgifte, wie die wirken. Der größte Platz der Welt für die Genussgifte, der größte Umschlagplatz, ist Deutschland, ist Amerika. Unenthaltsam, grausam. Menschen sind grausam. Man bringt einen um, stellt Tonband ein und nimmt auf dem Tonband die Sterbeschreier des Sterbenden, des Ermordeten oder der Ermordeten auf. Auch das ist amtlich berichtet. Grausam. Der Mensch ist grausam. Macht ihm gar nichts aus. Macht sich ein Vergnügen draus, andere verrecken zu sehen, winftig Vieh. Zu Tode zu quälen. Grausam. Mehr das Vergnügen liebend als Gott. Was lieben die Menschen mehr? Gott oder ihr Vergnügen? Gar nicht zu fragen. Brauchen wir gar nicht zu fragen. Natürlich das Vergnügen. Denn Gott leugnen sie ja. Gib keinen Gott aus. Mache, was ich will. Genieße mein Leben. Und lasse... Ja, lasse das andere, den frommen Schwindel, außerhalb meines Blickfeldes sein. Zu denken, die meisten, auch wenn sie es nicht sagen, Aber sie handeln so wenigstens. Mehr darf der genügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben. Natürlich, sie sind evangelisch oder katholisch oder haben sonst eine Religion, eine Sekte oder sonst irgendetwas. Aber sie haben nur die Form der Gottseligkeit, deren Kraft aber verleugnen. Denn die Kraft der Gottseligkeit befähigt uns, heilig, gerecht und rein zu leben, erfüllt von Gottes Freude und Frieden im Heiligen Geist. Das ist die Kraft der Gottseligkeit. Wo die fehlt, ist faul. Wenn einer sagt, er glaubt an das Evangelium und ist kein froher Mensch, der dankbar und zufrieden ist und ein Wort der Liebe sagen kann und der Güte und hilfsbereit ist, dann ist er ein Lügner. Denn Evangelion heißt Freudenkunde. Und wo Evangelium ist, ist Freude. Und wo keine Freude ist, ist kein Evangelium, sondern eine Form der Gottseligkeit. Denn die Kraft der Gottseligkeit ist die Freude. Freude, Freude heißt die Feder in der großen Weltenuhr. Freude, Freude treibt die Räder in der ewigen Natur. Das hat schon Schiller gewusst und er war kein Christ. Ich lese meinen Abschnitt zu Ende. Die eine Form der Gottseligkeit haben, ihre Kraft verleugnen, von diesen sondere dich ab oder von diesen wende dich weg. Wenn eine Gemeinde, sie kann heißen, wie sie will, wir sind ja hier keine Gemeinde, wir sind auch keine Richtung, keine Propaganda, wir sind hier Zeugen für Jesus und für das Wort Gottes. Wir sind keine Gemeinde, wir haben keine Mitgliederbeiträge und keine Statuten und nehmen keine auf und fließen keine aus, sondern wir sind ja hier nur eine Gruppe von Menschen, die der Heilige Geist zusammenführt, um das Wort Gottes zu bezeugen und die Tiefen des Wortes erkennen wollen. Nicht nur so an der Oberfläche plätschern. Ja. Aber wenn eine Christengemeinde, nicht mehr die Kraft hat, die Gottlosen auszuschalten, dass einer, weil er viel Geld hat, ruhig sündigen kann. Und dass man nicht einem sagt, du hör mal, das und das nicht vor. Paulus hat sogar Menschen, die in offenbarer Sünde lebten, dem Teufel übergeben, dem Satan, zum Verderben des Fleisches. Wo gibt es das heute noch? Nirgends, nirgends, dass einer wagt, jemand dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Fleisches. Einen, der in bewusster Sünde lebt, hat gar keiner mehr die Kraft dazu. Ja, naja, also man muss da stille sein, da gibt jeden Monat, gibt er 800 Mark in unsere Kirchenkasse und da ist faul, faul, alles faul. Voll ist, dass dem Tod entgegengeht. Von diesen wende dich weg, sondere dich ab. In einer echten, lebendigen Gemeinde, da kann ein Gottloser sich gar nicht wohlfühlen, da haut er ab, sobald es geht. Ich kenne solche Kreise von Gläubigen. Und wenn da Leute dabei reingeraten und machen da mit äußerlich, aber innerlich wollen sie ihre Sünde nicht lassen, mit der Zeit halten sie es einfach nicht mehr aus. So stark ist der Heilige Geist. Ich kenne solche Kreise. Ja. Die hauen ab, gehen weg, verschwinden. Und das ist richtig. Entweder wird der Krankheitsbacillus ausgeschieden oder der Krankheitsbacillus vergiftet den ganzen Körper. Das ist die Zeit, in der wir leben. Jetzt geht's weiter. Denn aus diesen sind, die sich in die Häuser schleichen und Weiblein gefangen nehmen. Proselytenmacher. Schleichen in die Häuslein und in die Häuser und nehmen schwache Frauen und Mädchen gefangen für ihre sektiererischen Ideen. Weiblein gefangen nehmen. Die mit Sünden beladen sind, von mancherlei Lüsten getrieben, die immer da lernen, oh, die studieren, die kennen Bibelsprüche, ganze Menge, die immer da lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Wenn man nicht aus der Wahrheit ist, kommt man nie zur Erkenntnis der Wahrheit. Nur die aus der Wahrheit sind, radikal. Und sagen, oh Gott, hier bin ich, ein verlorener, befleckter Sünder, der Elendeste. An mir ist gar nichts Gutes. Mein Denken und Sinnen und Träumen ist böse, vergiftet, verseucht. Ich bin neidisch. Ich bin voll Fleischeslisten. Ich bin ein innerlichen Gedanken wenigstens, ein Sadisten, ein Ehebrecher. Ich bin ein Dieb. Ich bin schrecklich, durch und durch verseucht vom Bösen. Wenn man so zu Gott kommt, dann findet man Heil, Rettung und Reinigung und wird ein neuer Mensch. Meine Lieben, wenn das nicht so wäre, stünde ich nicht hier. Und wenn ich nicht diese totale Hingehe an Gott vollzogen hätte und immer wieder vollziehen dürfte, ich würde zugrunde gehen. Ich würde zugrunde gehen. Ich wäre schon als Selbstmörder oder wer weiß was zugrunde gegangen. Sag ich ganz offen. Aber wer aus der Wahrheit ist, der geht hinein in die tiefste Beugung und Demütigung vor Gott. Und wenn er alle seine Schuld bekennt, er wird nicht hinausgestoßen, sondern erneuert, befreit. Dabei ist nicht nur das Schuld, was wir tun, sondern das, was wir innerlich sind. Und wir sind alle innerlich Mörder, Ehebrecher, Diebe, Rebellen, Empörer, innerlich. Nach außen sind wir natürlich fromm, selbstverständlich. Aber nach innen sind wir so. Und diese Anlage, dieses innerste Sein, das muss vor Gott ins Licht gerückt werden. Dem müssen wir absagen. Und den Satansmächten, die dahinter stecken, vielleicht von unseren Vorfahren her, die Bindungen. Und wenn wir das tun, mit einem Male, dann werden wir auch gesund und darf der Feind auch manchmal uns antasten. Die Kräfte Christi sind stärker, sodass man ihm, selbst wenn man alt wird, in seinem Herzen sprüht und glüht und voll Glück ist, mehr als heute ein junger Mensch von 10 oder 12 Jahren. Ja, das ist wahr. Ich habe also diesen Abschnitt vorgelesen als Beweis für die Schrift. Was sagt die Schrift? In der Endzeit sind die Menschen unter mancherlei dunkle Sündenjoche gebunden, geknechtet, geknebelt und können nicht heraus. Wir alle sind irgendwie belastet, wollen fröhlich sein, können uns nicht freuen. Wir wollen beten und haben keine Lust zum Beten. Wir wollen die Bibel lesen und haben keine Zeit zum Bibel lesen. Obgleich wir es wollen. Wir wissen, das wäre meine Rettung, wenn ich beten, loben und danken würde. Wenn ich die Bibel lesen würde. Wenn ich meinen Dienst, meine Zeit, meine Kraft in den Dienst Jesu stellen würde, wäre mein Leben beglückt und gelöst. Das glaubt ihr alle miteinander. Und wisst genug Lebensbilder und so weiter, wo das erzählt wird. Aber wir tun es nicht. Ich will nun euch zu diesem Joch, unter dem die Menschen stehen, zu den Giften und zu den Sünden und zu all dem Dreck und zu dem Elend und zu der unsagbaren Dekadenz, zu der Zerfall. Die meisten wissen das gar nicht. Ich sage euch nachher ein paar Dinge, die wisst ihr nicht. Es wird kaum zwei, drei sein, die das wissen, die das für möglich halten. Aber ich habe Tatsachen, Tatsachen. Zunächst, im Kirchentag in Köln, Jahr 1975, das war im vorigen Jahr, wurde unter anderem gesagt, unsere Zeit ist nicht unmoralischer, als andere Zeiten es gewesen sind. Heinz Beckmann, Evangelische Verantwortung, September 1965. Also unsere Zeit, oh, die ist gar nicht so schlecht. Die Menschen sind ganz gut und brav und edel. Na ja, es sind so ein paar Miesmacher dabei, aber im Großen und Ganzen ist die Menschheit ganz in Ordnung. Wollen die uns weismachen? Wo die Bibel das Gegenteil sagt, dass in der Letztzeit, in der Endzeit die Menschen so sind, wie ich es vorlas. Zweitens, Doktor der Theologie Ringeling auf dem Evangelischen Kirchentag Köln 1965. Es ließe sich mit einer Fülle von Belegen zeigen, dass die Menschen anständiger geworden sind als früher. Habt ihr auch was davon gemerkt? Denkt mal an, naja, die Jungen, die können nicht so weit zurückdenken als wir Älteren. Wie es früher war und wie es jetzt ist, die Menschen sind anständiger. Ja, ist dann der Mann mit Blindheit geschlagen? Und das ist eine offizielle Verlautbarung. Ein anderer sagt, es ist keineswegs sicher, ob der Mensch von heute weniger anständig ist als die Menschen von früher, sondern er hat wenig Übung drin, von den ihm gewährten Freiheiten sinnvollen Gebrauch zu machen. Zu der Freiheit, zu den Freiheiten, die heute den Menschen, auch den jungen Menschen, gewährt sind, erlaubt sind, gehört auch Geschlechtsverkehr. Und die Gebote, die 10 Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen, die gelten nicht mehr. Die kann man ja doch nicht halten, darf man auch nicht so halten. Bitte! Meine Lieben, das ist ein Joch. Ein Joch Satans, der uns alles, was Reinheit, Freude, Friede, Kraft, Trost, Heil, Seligkeit sein sollte, wegnimmt. Aber ich will weitergehen. Ich will jetzt drittens, erstens habe ich gefragt, was sagt das Wort Gottes? Zweitens, was sagen blinde Menschen, blinde Blindenführer? Und drittens, was sagen die Tatsachen, was sagt die Wirklichkeit? Ich nenne euch jetzt einige Tatsachen, die sind belegt. Das sind Tatsachen, die sind amtlich festgestellt, statistisch. Ich nenne jetzt einige, damit wir wissen, was es heißt, in einem Joch stehen. Die bundesdeutsche Kriminalität nahm im letzten Jahrzehnt 3-mal so schnell zu wie die Bevölkerung. Die Bevölkerung hat zugenommen, aber die Kriminalität, das heißt das Verbrechertum, ist 3-mal so schnell gewachsen. Noch 2 oder 3 Sachen. Der seit Jahren anschwellenden Woge von Straftaten junger Menschen steht man ratlos gegenüber. Junge Menschen begehen Verbrechen, eine Woge von Straftaten. Man kann nicht mehr Herr darüber werden. Erschreckend ist die Zunahme der Schwerkriminalität, also schwerer Verbrechen. Bei den Heranwachsenden und Jugendlichen, Professor Dr. Friedrich Geertz, Frankfurt am Main, Fachmann für diese Dinge, nennt für die Zeit von 1954 bis 1963 folgende Zahlen. Hört, für Westdeutschland: Morde begangen von Erwachsenen haben sich gesteigert um 200%. Von Jugendlichen begangen Morde durch Jugendliche haben zugenommen um 300%. Gewaltsame Unzucht, Zunahme bei Erwachsenen 100%, bei Jugendlichen 600%. Das ist eine Tatsache. Das sind die amtlichen Akten, die vorliegen. 7-mal so viel um 600% zugenommen, heißt 7-mal so viel gewaltsame Verbrechen, Unzucht. Gewaltsame Unzucht bei den Jugendlichen um 600%. In den letzten 10 Jahren haben sich Delikte, das heißt Straftaten von jugendlichen Tätern in der Bundesrepublik mehr als verdoppelt. Das ist eine Tatsache. Ich sage euch das, dass wir wissen, in was für einer Welt wir leben. Brüder und Schwestern, ihr, die ja noch nicht errettet seid, sollte es euch schwerfallen zu sagen, nein, nein, in dieser Welt will ich nicht gefangen werden von ihren Gesetzen, von ihren Lasten, unter ihrem Joch leben. Das richtet dich zugrunde, du gehst zugrunde. Wenn du in der Welt bleibst, gehst du mit der Welt zugrunde. Du sollst hineingehen in Christus. Das heißt nicht aus der Welt herausgehen, aber als ein Gelöster, als ein Christ, als einer, dessen Herz und Sehnsucht, Leib und Leben den Herrn gehört, sodass Licht, Gnade, Freude, Friede, dein Leben erneuern können. Aber aus diesem Schmutz heraus. Ich gebe euch noch ein paar Tatsachen. Typisch ist für das Verbrechen in der Wohlstandsgesellschaft. In Deutschland bilden wir zurzeit noch eine Wohlstandsgesellschaft. Wir sind eine Gesellschaft, in der es sehr gut geht. Außer dem amerikanischen Arbeiter geht es keinem Arbeiter der Welt so gut wie dem Deutschen. Die Folge ist, dass er sehr dankbar und sehr zufrieden ist. Ja. Nicht wahr? Ich bin kein Feind der Arbeiter. Mein Vater war auch mal Arbeiter. Typisch ist das Verbrechen in der Wohlstandsgesellschaft der zahlenmäßige Anstieg der Diebstähle, wo es also gar nicht nötig wäre. Die Leute, die in den Läden in den Zinsbedienungsläden stehlen. Die meisten von denen hätten das gar nicht nötig. Die machen es, weil sie unter einem Joch der Sünde, unter dem Gesetz der Sünde stehen. Die müssen stehlen. Diebstähle aus Autos. In einem Jahr von 93.000 auf 111.000 gestiegen. Diebstähle aus Kaufhäusern. Diebstähle aus Selbstbedienungsläden. Von einem Jahr von 43.000 auf 52.000 gestiegen. Einbrüche in Banken, Sparkassen und andere Geldinstitute in einem Jahr von 600 auf 800 gestiegen. Überfälle auf Banken und Kassen von 53 auf 202. Mehr als, also etwas vierfacher. Meine Freunde, das ist das Bild, genau wie es das Wort Gottes entwirft. Und wir müssen das wissen. Das heißt nicht, ach, wollen wir nicht dran denken. Ach, es gibt auch so viele gute Menschen. Decken wir es zu mit dem Mantel der Liebe. Nein, nein. Das gerade, wenn ein Arzt irgendeine Untersuchung vornehme und sieht ein böses Krebsgeschwür und wird eine Serviette sich geben lassen und sagen, das decken wir zu mit dem Mantel der Liebe. Kümmern wir uns nicht drum. Das ist noch viel schlimmer, das Krebsgeschwür an den Völkern, besonders an unserem deutschen Volk, denn wir sind Deutsche. Ja. Jetzt will ich euch noch wenige Sachen über Amerika, die ich dann in meiner biblischen Begründung fortfahren. Amerika wird von einer Welle von Verbrechen überschwemmt. Präsident Johnson hat in aller Eile eine Kommission zusammengerufen. Haarsträubende Mitteilungen über die Entwicklung der Kriminalität, ständige Zunahme der Verbrechen gegen Eigentum, Leib und Leben und Sexualverbrechen. Amerika. Die britische Polizei, England, klagt über Personalmangel, weil sie den ungeheuren Verbrecherzuwachs nicht mehr bewältigen kann. Typisch auch für Deutschland, auch für England und für andere Länder, West-Berlin, ist die mutwillige Zerstörung von Telefonhäuschen. Es gibt Städte, dazu gehört leider auch meine Vaterstadt Worms, die früher einmal eine Stadt war, in der gläubige Gemeinden von 1000 Menschen waren. Vor der Zeit Luthers schon. Mutwillige Zerstörung der Post. Im vergangenen Jahr musste allein in Frankfurt 65.000 Mark für zerstörte Telefonzellen aufgegeben werden. Der britischen Post sind im vergangenen Jahr, von England, 2,8 Millionen Mark Unkosten entstanden, weil einfach die Leute die Telefonbücher und die Telefonapparate kaputt schlagen, die Scheiben einschlagen, aus purem Mutwillen. Und wenn man einen Jugendlichen erwischt, darf man den nicht bestrafen. Ein Volk, das einen Mörder nicht mehr mit dem Tod bestraft und das Jugendliche ihre Frechheit, ihren Dreck, ihre Gemeinheit ohne Strafe weiter begehen lässt. Ein Volk hat nicht mehr verdient, als unterzugehen. Und nach dieser Diagnose muss unser deutsches Volk zugrunde gehen. Weil das geduldet wird. Die Regierung sagt, na ja, man darf das nicht so feiern und so. Da stehen wir drin, in diesem Joch. Die britischen Eisenbahnen haben jährlich an Zerstörungen, mutwilligen Zerstörungen, Schäden von 6 Millionen Mark, jedes Jahr. Die Einrichtung eines ganzen Eisenbahnzuges wurde vor kurzem, hört, von Fußballanhängern, die von einem Fußballkampf zurückkehren, zerstört. Versuche jugendlicher Verbrecher, Kinder von 12, 13, 14 Jahren, schwere Züge zum Entgleisen zu bringen, haben schwere Unglücksfälle verursacht. Das sind alles Tatsachen. Das ist von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, einer der besten Zeitungen Deutschlands. Etwas noch aus Berlin. Die Kindesmisshandlungen, jetzt komme ich auf etwas anderes. Die Kindesmisshandlungen in West-Berlin sind in den letzten 4 Jahren um 300% gestiegen. spricht er über unglaubliche Grausamkeiten, wie heute Kinder gepeinigt und zu Tode gequält werden, nehmen ungeheuer zu. Senator Baumann von München, da werdet ihr ja kennen, schrieb, wenn ein Tier misshandelt wird, nimmt sich der Tierschutzverein des Falles an. Bei Kindern ist es anders, da schweigen die Nachbarn meistens über die Misshandlungen, bis eines Tages der Leichenwagen vor der Tür steht. Was soll ich mich da einmengen? Ich will keinen Krach mit denen haben und lass mir meine Ruhe. Und da weiß man, hier werden Menschen misshandelt. Kinder oder alte Frauen von jugendlichen Rotznasen werden zu Tode gequält. Das häuft sich um Hunderte von Prozent. 400 bis 700% steigt das. Bin gleich am Ende. Jährlich werden etwa 1,2 Millionen ungeborener Kinder im Mutterleib gemordet. Das sind so viel, wie lebend zur Welt kommen. Und dabei handelt es sich hier nur um kriminelle Abtreibungen, also um heimliche Verbrechen. Nicht um Operationen von Ärzten, die nötig sind. Missachtung der elementarsten Grundordnungen des menschlichen Lebens in der ganzen Breite unseres Volkes ist ein Notstand, ist ein Joch, das kaum noch zu tragen ist, unter dem wir zugrunde gehen. Ja, das soll mal genügen. Ich würde gern noch mehr sagen, aber das wisst ihr ja auch. Noch vielleicht noch einen Bericht. Jugendliche rotteten sich zusammen, manchmal zu Tausenden, veranstalten Krawalle, schlagen Schaufenster ein, plündern, beschädigen Autos und Verkehrsmittel, andere terrorisieren Lokale in Stockholm, Paris, Den Haag, Hamburg, München, Bremen, um nur einige Großstädte zu nennen. Berichte aus dem bekannten Darmstädter Tageblatt. Im Jahr 1965, also im vergangenen Jahr, sind mindestens 100.000 ernste Vergehen und zum Teil schwere Verbrechen von Schulpflichtigen, von Kindern zwischen 6 und 14 Jahren begangen worden. Und dabei sagt man, die Jugend, ach, die ist so brav, auch nicht schlechter wie früher. So was gab es früher gar nicht, war auch gar nicht möglich. Jeder 10. Einbrecher und Autoknacker ist ein Schuljunge und so weiter. Aber ich will damit schließen, obgleich ich noch erschütternde Dinge zu sagen hätte über die Wirkung des Fernsehens, über die Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs unter Jugendlichen, die mit Liebe und Gefühl gar nichts mehr zu tun haben, sondern die nicht tierisch sind. Nein, die sind nicht tierisch, die sind untertierisch. Ein Tier hat seine Brutzeiten und der Mensch erweckt sich durch Gifte, Alkohol, Nikotin, Fernsehen, Kino, Schundliteratur, Radio, werden diese Süchte allmählich erweckt. Und zwar auch solche Süchte, die ganz harmlos scheinen und doch grauenhaft sind. Darüber noch ein kurzes Wort. Tausende von Boys und Girls, von Buben und Mädchen, aus guten Familien geben plötzlich ihr Studium auf, geben ihre Lehre auf, nicht nur so hier in München, nicht in anderen Städten, in Norddeutschland und so weiter, genauso geben ihre Lehre auf, laufen von zu Hause weg, streunen, das heißt, sie ziehen umher, werden allmählich natürlich voll Schmutz und Dreck und moralisch vollkommen verseucht. Ihr müsst nur Leute fragen, wir haben hier Leute unter uns, die haben schon solchen Gammlern zu dienen versucht, haben ihnen geholfen. Es ist menschlich gesprochen fast unmöglich. Sie sind einem Dämon verfallen. Das ist ein Joch, das Joch der Dämonie liegt auf unserer Zeit stärker als je. Also Tausende von Menschen, die laufen weg, streunen, betteln, nächtigen in Horden, also immer eine Horde, so 20, 30, 50, 60, Männlein, Weiblein, durcheinander natürlich alles in Horden, lassen sich bewusst verkommen. Bewusst. Aus guten Häusern. Sie bilden eine neue Art von Proletariat und die leer gewordenen Arbeitsplätze werden mit Ausländern gefüllt. Der Durchbruch ins Zügellose ist vollzogen. Steht nicht bevor, der ist vollzogen. Das sind kleine Anfänge. Aber diese kleinen Anfänge, die nehmen zu. Dazu gehört die Jazzmusik. Das ist ja eine Art Besessenheit. Da werden die Leute von dämonischen Kräften gepackt. Junge Mädchen fallen in Ohnmacht unter schrecklichen Gesichtsverzerrungen und so weiter und werden von der Polizei rausgetragen. Und die anderen werden immer wilder, schlagen alles kaputt, reißen sich die Kleider vom Leibe. In München waren auch schon solche Sachen. In anderen Städten ist es noch schlimmer, in anderen Ländern auch. Reißen sich die Kleider vom Leibe und richten Schäden an. Und die Sänger, die sogenannten Künstler, das sind ja arme, minderwertige Kerle, einer davon ist besessen, die Goldmedaille bekommen haben von der Königin von England. Die hört man gar nicht mehr singen, weil sie alle schreien, alle miteinander und. Ja. Das ist nicht zum Lachen, das ist zum Weinen. Das ist die Herrschaft der Dämonie. Die hat schon angefangen auf Erden. 12-Jährige rauchen regelmäßig. 30% der 15-Jährigen und 58% der 17-Jährigen rauchen regelmäßig. Kürzlich habe ich irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, den Witz des Tages gelesen. Der Witz des Tages. Ein Polizist, das soll ein Witz sein, das ist eine grauenhafte Sache. Auch wenn es nicht wahr ist, wenn es nur ein Witz sein soll. Ein Polizist sieht einen 7-jährigen Jungen, der raucht. Sagt er, was, wie alt bist denn du? 7 Jahre. Und du rauchst? Ja, sagt er, ich rauche immer, wenn ich betrunken bin. Das soll ein Witz sein. Nein, das ist ein prophetisches Zukunftsbild, wie es in wenigen Jahren sein wird. Genug davon. Ich könnte euch noch mehr sagen, ich will nicht, ich mag nicht, ich will euch frohe Botschaft sagen. Also, noch einmal, das Joch der Sünde ist Kennzeichen für die Endzeit. Und wenn solche Dinge, wie ich sie eben als Tatsachen vorgelesen habe, das waren lauter beglaubigte Tatsachen von Ehrenmännern, beglaubigte Tatsachen, von bekannten, großen Zeitungen, die jeden Bericht dreimal prüfen, ehe sie ihn aufnehmen. Das Joch der Sünde liegt auf der Menschheit. Und das soll man wissen. Da soll man nicht die Augen verschließen und sagen, nun ja, die Jugend, ach, die ist gar nicht so schlecht. Man muss die sich halt austoben lassen. Wartet nur ab, wohin die einmal tobt. Ich war 40 Jahre Lehrer. Ich verstehe ein klein wenig von Jugenderziehung. Ich habe es auch mit Kriminellen zu tun gehabt. Ich habe schon viele Mörder und Jugendliche besucht in Gefängnissen und Zuchthäusern. Viele. Habe auch erlebt, dass welche gläubig wurden. Eine Reihe. Nicht alle, aber eine Reihe. Meine Lieben, ich möchte jetzt sagen, in dem Menschen, in jedem ordentlichen Menschen, wacht der Versuch auf, dieses Joch zu sprengen. Leonardo da Vinci, einer der größten Geister der Menschheit, hat einmal gesagt, ich mag nicht in der Tiefe leben, denn das, was ich eben geschildert habe, das ist die Tiefe, das ist der Schmutz, das ist der Dreck, in dem die Menschen verkommen, unter das Tier sinken, unter das Tier. Sie wollen ja auch Tiere sein, denn wenn eins die Haare da hängen hat, das ist kein Mensch mehr, denn die Stirne ist das Zeichen der Reinheit, des Denkens, des Geistes. Die Stirne und die verdecken sie mit einem Tierfell oder mit Haaren. Ja. Das ist ein Dokument, ein Zeugnis, ich will ein Tier sein. Ja. Ich sehe eben nicht, wer da bis dahin Haare hat. Das geht mich ja auch nicht an. Ich bin ja kein Gemeindeleiter hier, ich bin ein Zeuge Jesu Christi. Also noch einmal, in jedem Menschen erwacht früher oder später der Wunsch, ich will raus aus diesem tierischen Denken. Ich will heraus, ich will ein Mensch sein, der mit offener Stirn und frohem Herzen und leuchtenden Augen die Herrlichkeit Gottes schaut und weiß, dass das, was jetzt ist, dass das einmal vergehen wird, dass das nur eine Zeit lang dauert.
Wenn man die Bibel kennt, dazu muss man natürlich das Buch der Wahrheit kennen und nicht die Parteiprogramme lesen. Was die alle machen wollen, wer wen heiraten will, jetzt, dass eine Regierung entsteht. Ja. Meine lieben Freunde, das Joch der Sünde, das will man sprengen. Man will das abwerfen und kann es nicht. Kein Mensch kann von seiner Lieblingssünde loskommen. Er kann von einer Sünde frei werden. Aber nicht dadurch, dass er die Sünde als Prinzip überwindet, gebt gut Acht, was ich sage, sondern dass er in seinem Innern eine Verschiebung, eine Verlagerung vornimmt. Zum Beispiel, ich kenne genug Fälle, dass Männer, die leidenschaftliche Raucher waren. Habt ihr mal ein Bild vom Ehehard gesehen ohne Zigarre? Ich hab's gar nicht gesehen. Ja. Das war ein armer Kerl, obwohl er ein gewaltiger Wirtschaftsminister war, der das Wirtschaftswunder geschaffen hat, und jetzt kriegt er einen Tritt von hinten. Aber er war, das beweist seine ewige Zigarre, er war, ich nenne jetzt ein Wort von Goethe, ein Schmauchlümmel. Goethe war gegen den Tabak. Goethe hat vier Dinge gehasst. Und zu diesen vier Dingen gehörte der Tabak. Zu diesen Dingen gehörten auch die Wanzen. Oh, die hat er nicht leiden mögen. Und zu diesen vier Dingen gehörte auch das Kreuz. Vier Dinge hasse ich, sagt Goethe. Knoblauch, weil er hat nichts gewusst von Ernährung. Ja, ansonsten ein gescheiter Mann. Knoblauch, Wanzen, was war das nächste? Tabak und das Kreuz hat er auf eine Linie nebeneinander gestellt. Das war ein armer Mann, dieser olympische Geist, dieser bewunderte Göttersohn, dem die gesamte Frauenwelt Europas zu Füßen lag und ihn anbetete. Ich habe früher, als ich noch nicht gläubig war, habe ich ihn auch beinahe angebetet. Das ist ganz offen. Sein Faust, der war mir wichtig als das Neue Testament. Vor meiner Bekehrung. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich das Buch in Händen und gebe es nicht mehr her. Obgleich mir der Teufel es entreißen will. Ich habe zweimal eine Bibel verloren. Unglaublich. Aber Gott hat sein Wort in meinem Herzen gelassen und hat mir immer wieder neue Freude und Kraft gegeben. Das nur nebenbei. Man will das Joch sprengen und das geht nicht. Und deshalb ist mir diese genaue Übersetzung, das Joch wird verfaulen, so ungeheuer wichtig. Und zwar, wodurch wird das Joch verfaulen? Infolge der Salbung oder infolge des Fettes oder infolge des Öles. Verfaulen das Joch. Das heißt, hör, wenn du ein Mensch bist, der sich vom Heiligen Geiste durchleuchten lässt, und durchrichten lässt und alles aufdecken lässt und alles losgibt und sich von allem lossagt und absagt, sodass der Heilige Geist in dir wohnen kann, dann verfault dein Joch. Deine Schwermut, deine Angst, deine Erbanlage, deine dauernden Krankheiten, deren Ursprung der Arzt gar nicht recht diagnostizieren kann, das alles verfault, das alles bricht ab, das Joch geht zugrunde und du stehst da frei, frei und kannst die Hände zum Himmel heben und loben. Das ist eine Tatsache. Das Joch wird verfaulen infolge der Salbung, wenn du ein geistgesalbter Mensch bist, vom Heiligen Geist durchsprungen und erfüllt. Ein Mensch, in dem die Leuchtkraft der Liebe Jesu, in dem der Strom der Freude Jesu pulsiert, und das können wir werden, das dürfen wir werden. Ja, und das sollen wir, das sollen alle werden. Ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seiest. Und einmal heißt es im 5. Buch Mose, du sollst dich nur freuen. Jawohl, auch im Leide. Nun freue ich mich in den Leiden, hat einer in einem Brief geschrieben. Wisst ihr, wer das war? Wisst ihr, wer das war? Das war Paulus, ja. Nun freue ich mich in den Leiden. Die Freude ist so stark, dass sie selbst irgendwelche Leiden und Belastungen und Gefängnis und so weiter ertragen lässt. Ich weiß, wie ich als Gefangener hinterm Stacheldraht stand und habe denen draußen, die uns bewachten, das Brot Evangelium, Herr Königchen, hab gesagt, hör doch mal hier, da draußen, Sentry als Posten, Aufsichtsposten, hör mal, Sentry, bist du frei von der Sünde? Ich bin's geworden durch Jesus. Und du meinst, du wärst frei und ich wäre gefangen. Nein, du bist gefangen und ich bin frei. So habe ich mit dem Posten geredet. Ja, und die haben sich sagen lassen. Und da haben die haben gesagt, wir haben auch so einen. Und da haben sie ihren Unteroffizier gerufen. Korporal, komm mal her, hier ist so einer, wie du einer bist. Und da ruft der Korporal, rief dann, hallo, are you brethren? Seid ihr Brüder? Und da sagt mir, ja, wir sind Brüder. Oh, sagt er, ich war mit euch, hey, kennt, ich segne euch, meine Brüder. Ich darf auch hier ein Gläubiger sein, unter vielen Ungläubigen. Solche Erlebnisse, die zeigen uns die Realität und die göttliche Kraft der Wahrheit, meine Brüder und Schwestern. Also man will das Joch sprengen, das geht aber nicht. Je mehr man gegen ein Joch, das kann zum Beispiel eine Schlinge sein, mit der ein Kaninchen gefangen ist, oder ein anderes Tier, ein Reh oder ein Hirsch, oder das kann sein, das können die Krallen sein eines Raubvogels, die in einen Hasen eingeschlagen sind. Je mehr sich der Hase wehrt, umso stärker bohren sich die Krallen in ihn ein. Und so ist es, wenn wir gegen die Sünde kämpfen wollen. Hör auf, gegen die Sünde zu kämpfen. Gegen dein böses Mundwerk, das immer schimpfen und schwätzen muss und Böses sagen muss. Und immer gegen die Schwiegermutter oder gegen die Schwiegertochter. Beides auch nichts, von Natur aus. Losziehen. Hör auf, gegen die Sünde zu kämpfen. Gegen deine Gedankenwelt, gegen deine Traumwelt, gegen deine Triebwelt. Hör auf. Du gewinnst nicht den Sieg. Es wird mit dir nur schlimmer. Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Das Gute, das ich tue, wie tue ich nicht? Meine lieben Freunde, höre und glaube, was du nicht kannst, das hat Jesus vor 2000 Jahren getan. Da hat er die Sünde besiegt. Da hat er den Teufel besiegt. Da hat er die Sünde der Welt, auch deine und meine, auf sich genommen. Nicht nur auf sich genommen, wie man so ein Paket auf den Rücken nimmt oder einen Rucksack, sondern er wurde zur Sünde gemacht. Und zwar zur Sünde der ganzen Welt. Und vor Gott hing am Kreuz die Sünde der ganzen Welt in der Person seines Sohnes. Und da hat Gott sich zurückgezogen. Er hat den Sohn verlassen und hat ihn dem Tode und dem Gericht überlassen. Mein Gott! Und nun das nächste Wort, das heißt warum oder darum. Darum hast du mich verlassen, damit ich die Sünde der Welt jetzt sühne, büße, abtrage. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass du Frieden hättest. Wir haben aber nicht nur Frieden, dass wir wissen, die Sünden unserer Vergangenheit sind gesühnt. Das ist nur eine Seite, dass ich gelogen habe und gestohlen habe oder ein Lügner war oder ein Ehebrecher oder irgendwas sonst getan haben. Das haben wir alle getan. Wenn nicht in der Tat, dann in Gedanken und im Trieb und in der Anlage ist keiner, der rein ist, da ist keiner, der gut ist, nur auch nicht einer. Nur ein einziger Mensch war rein. Und er war deshalb rein, weil er nicht nur Mensch, sondern gleichzeitig Gott war. Er war Gott, vollkommener Gott und vollkommener Mensch. Das war unser Herr Jesus. Deine Errettung liegt nicht in deiner Sündenlosigkeit, denn die gibt es nicht. Sondern einer aufstehen und sagen, ich bin sündlos. Kann keiner sagen. Wir sind alle miteinander Sünder und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir erreichen sie nicht. Aber Jesus hat die Strafe, die du, die ich, die alle verdient haben, die vor uns waren, die jetzt leben, die nach uns leben werden, die noch geboren werden jetzt, er hat die Strafe auf sich genommen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir, du und ich, Frieden hätten. Unser Friede beruht nicht auf einem Gefühl. Die Gefühle, die kommen auch später. Das glückselige Herz. Die leuchtenden Augen, die strahlende Stirn, das herrliche Zeugnis, das kommt auch noch. Aber zunächst beruht der Friede darauf, allein, dass Jesus die Strafe getragen hat. Von da aus musst du gehen. Auf diesem Boden musst du dich immer wieder stellen. Du musst immer nach Gilgal gehen. Gilgal, das heißt Abwälzung oder Golgatha.
Denn auf Golgatha hat Gott die Sünde der Welt abgewälzt auf seinen Sohn. Und er hat sie aufgenommen und wurde zur Sünde gemacht und hat die Strafe getragen. Und nun hast du Frieden. Du hast den Frieden empfangen, wenn du das glaubst. Wenn du sagst, oh Gott, ich bin ein verlorener Sünder, durch und durch verseuchten, verdorben. Aber du hast ja alles getragen, hast alles bezahlt, längst vollbracht, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Oder wie das Kind sagte, es ist prachtvoll. Ja. Hat das Kind gesagt, als heimkam aus der Sonntagsschule. Da hatte ich, wie die, seine Lehrerin über das Wort gesprochen, es ist vollbracht. Und das Kind hat das Wort rumgedreht und hat gesagt, wir haben gelernt, es ist prachtvoll. Ja. Das Kind hat die Wahrheit gesagt, es ist prachtvoll. Es ist prachtvoll, dass das Werk der Erlösung vollbracht ist. Das ist ein kleines Jeu de mots, sagt der Franzose. Ein Wortspiel, aber ein schönes Wortspiel. Ich freue mich immer dran. Ja. Noch einmal. Unser Heil oder die Sprengung unseres Joches geschieht dadurch, dass dieses Joch verfault. Das heißt, seine hemmende, nach unten ziehende, quälende Macht und Wucht verliert und zum morgigen Holz verwandelt wird und auseinanderbricht und wegfällt. In dem Maße, wo wir gesalbt sind mit dem Heiligen Geiste, erfüllt sind mit dem Geist der Freude und des Lichtes und der Reinheit und der Liebe und der Güte, in dem Maße verfault unser Joch. Deshalb, wie das Joch heißen möge, ein böser Mann oder eine böse Frau oder ungezogene Kinder oder schlimme Schwiegereltern oder einen schlimmen Vorgesetzten oder eine schlimme Weltverhältnisse oder eine schlimme Regierung oder eine schlimme Zukunft, kann heißen, wie es will, das Joch zerbricht infolge der Salbung, infolge des Fettes. Was für eine Botschaft? Was für eine Botschaft? Groß und wunderbar. Es gibt so einzelne Worte, die sind dem natürlichen Menschen, der die Schrift nicht kennt oder nicht eingedrungen ist in den Geist der Bibel, völlig unverständlich. Und auch dieses Wort, das Joch wird verfaulen infolge des Fettes. Ja, oder durch die Salbung. Damit kann ein Mensch, ein Durchschnittschrist, auch Christen, gar nicht anfangen. Und das ist doch purstes, lauteres, goldenes Evangelium. Das ist der Goldgrund des Evangeliums. Das Joch verfault. Aber wenn wir nun das Joch, dem Joch der Sünde entnommen sind, da können wir jetzt nicht wie so fröhliche Füllen auf der Weide des Lebens umherspringen und vor Vergnügen Purzelbäume schlagen. So geht das nicht. Sondern der Mensch kann ohne gewisse Bindungen und Ordnungen nicht bestehen. Kein Mensch kann sagen, ich erkenne die Ordnungen nicht an, ich mache, was ich will. Kann keiner sagen. Angenommen, ein Autofahrer würde sagen, rotes Licht geht mich nichts an, ich fahre einfach drauf los. Der würde bald im Zuchthaus sitzen, wenn der das zwei, dreimal gemacht hätte. Meint, das geht nicht. Wir brauchen ein Joch. Aber außer diesem harten Joch der Sünde, der Gemeinheit, des Schmutzes, des Grauens, des Ekels, der Verzweiflung und der Hölle, außer diesem Joch gibt es dann ein anderes Joch. Du kannst nicht ohne Joch sein. Entweder trägst du das Joch der Welt und des Fleisches und der Sünde und des Todes und des natürlichen, unerretteten Menschen und gehst daran zugrunde, so wie ich es hier gezeigt habe an diesen Berichten. Oder aber, du nimmst das Joch Jesu auf. Aber ehe du das aufnehmen kannst, dann nehmen die meisten Menschen ein anderes Joch auf. Und das will ich als zweites Joch nennen. Ich habe genannt das Joch der Sünde. Und das zweite Joch, das wir aufnehmen, ehe wir das Joch Jesu aufnehmen können, ist das Joch des Gesetzes oder das Joch der Selbsterlösung. Dazu muss ich euch zwei Stellen lesen. Das Joch des Gesetzes, das heißt, ich will jetzt die 10 Gebote halten. Ich will von jetzt ab nichts Böses mehr tun. Ich kämpfe gegen meinen alten Menschen. Keine Zigarette wird mehr geraucht. Nie mehr werde ich mich betrinken. Nie mehr werde ich meine Frau schlagen und meine Kinder misshandeln. Nie mehr werde ich fluchen gegen meinen Vorgesetzten. Nie mehr werde ich und so weiter und so weiter. So haben es Millionen von Menschen versucht und sind darin elend zuschande geworden. Auch in der Urgemeinde war das der Fall. Ehe man das Joch der Sünde
zerbrochen bekommt am Kreuz auf Golgatha. Und dann das Joch Jesu auf sich nimmt. Komme ich nachher drauf. Versucht man es auf dem Weg der Selbsterlösung mit dem Joch des Gesetzes. Zwei Stellen nur dazu, zwei Gottesworte. Die Sache ist mir so wichtig, dass ich nicht versuchen will, mich euch durch meine Worte zu überzeugen. Habe ich Angst. Ihr sollt nicht meinen Worten glauben, ihr sollt dem Wort Gottes glauben. Das Joch des Gesetzes. Apostelgeschichte 15,10. Apostelgeschichte 15,10 steht geschrieben. Nun denn, was versuchet ihr Gott? Das waren die Ältesten, die von Judäa gekommen waren. Was versuchet ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, der Heiden? Ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten. Das Gesetz bringt nichts zur Vollendung. Das Gesetz richtet Zorn an. Das Gesetz weckt die schlafende Sünde. In uns schläft die Sünde. Mein Kind schläft die Sünde. Aber die wird geweckt. Hör mal, Kind, du darfst hier an alles dran gehen. Nur an die rote Schachtel da drüben, da darfst du nicht dran gehen. Aber die grüne, die blaue, die gelbe, du darfst damit spielen, darfst alles. Aber nur an die rote Schachtel, lass die Finger davon. Sag das mal einem Kind. Und die Mutter geht fort, was macht das Kind? An welche Schachtel geht's? An die rote, nicht an die anderen. Warum geht's an die rote Schachtel? Weil es verboten war. Das Gesetz reizt zur Übertretung. Und so ist es auch bei uns. Das Joch des Gesetzes oder das Joch des sich selbst erlösen Wollens ist etwas Grausames. Ihr müsst mal lesen, was Paulus in Römer 7 geschrieben hat. Und er ist verzweifelt. Ich elender Mensch. Der wird dich losbinden von dem Leibe dieses Todes. Der war gebunden an den Tod, gebunden. Es gab eine Zeit im Gerichtswesen, schon lange her, im Mittelalter, wenn da ein Mörder erwischt wurde, dann wurde der Mörder an sein Opfer, den Ermordeten, gebunden, gefesselt. Der lebende Mörder an den toten Ermordeten. Und dann wurden die irgendwo im Wald oder in einer Höhle hingelegt. Und nun verweste langsam der Ermordete. Und der Mörder musste fortwährend diesen Verwesungsgestank einatmen. Er war ja an ihn gebunden mit starken Stricken, konnte sich nicht lösen und war gebunden an den Leib des Todes. Grauenhafter Tod. Ein grauenhafter Tod. Die heutige Rechtsprechung lehnt natürlich das ab. Aber das gab's. Und so war Paulus gebunden an den Leib des Todes. Wer wird mich retten? Wer wird mich lösen? Gott sei Dank! Die Gnade durch Jesus Christus. Ihr Lieben, wenn wir solche kleinen Dinge wissen, da wird uns das Evangelium, da wird uns das Wort Gottes lebendig, plastisch, groß und gewaltig. Also noch einmal, das Joch des Gesetzes ist das Zweite. Wie könnt ihr Gott versuchen, der Paulus nennt das ein Versuchen Gottes, wenn man einem Menschen sagt, ja, du musst dich anstrengen, werd ein anständiger Mensch. Ich weiß, ein Bekannter von mir, der war erweckt. Und bekam eine böse, schlimme Krankheit. Es war im Ersten Weltkrieg. Eine hässliche Krankheit durch Fleischessünde, Fleischeslust. Und da ging er zum Stabsarzt und hat gesagt, Herr Oberstabsarzt, ich habe die Krankheit. Ja. Und da hat er ihn behandelt und geheilt und sagt dann so. Und jetzt legen Sie sich zusammen, dass sowas nicht mehr vorkommt. Dass Sie kein französisches Weib mehr berühren. Sie wissen, wie viele von denen verseucht sind. Nehmen Sie zusammen, als deutscher Soldat, als deutscher Offizier, dass sowas nicht mehr vorkommen darf. Ja. Waren das gute Worte von denen? Waren das gute Worte? Natürlich waren das gute Worte. Wenn ich sage, nehmen Sie ein Verhütungsmittel oder irgend sowas. Das waren gute Worte. Und doch war das ein Gottversuchen. Denn der arme Kerl, der sollte sich zusammennehmen. Beim nächsten Mal, wenn er getrunken hat im Offizierscasino, da musste er gesoffen werden. Und wenn er da raustorkelte und fiel einem Weib in die Hände, schon war es wieder geschehen um ihn. Ja, das sind Tatsachen. Aber ich lese euch noch ein Wort dazu, damit ihr was seht, das Joch des Gesetzes. Man will, aber man kann doch nicht. Nicht unser Wille rettet uns, sondern der Herr Jesus rettet uns. Was du brauchst, ist nicht ein starker Wille, sondern was du brauchst, ist eine Hingabe deines Lebens an deinen Herrn. Allerdings mit dem Willen, Herr, bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienst zu stehen. Ich lese jetzt noch da euch Galater 5,1 und dann nenne ich euch noch ganz kurz noch zwei Joche. Noch zwei Joche, nicht nur eins. Galater 5,1, und da steht Folgendes geschrieben. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht in irgendein Joch der Knechtschaft festhalten oder hineinzwängen oder hineinbinden. Ja, so etwa. Machen wir Text. Wir sind frei gemacht. Wann? Wann wurden wir frei gemacht? Bei deiner Bekehrung? Nö, längst vorher. Vor 2000 Jahren am Kreuz auf Golgatha wurdest du und ich und alle freigemacht. Weil er die Strafe getragen hat. Weil er zur Sünde gemacht wurde. Weil er den Teufel entmachtet und besiegt hat. Weil die Hölle erbebt. Als auferstanden ist die Hölle erbebt. Weil wir einen auferstandenen, persönlichen, wunderbaren Heiland haben. Freigemacht. Vom Joch der Selbsterlösung. Freigemacht vom Joch der Sünde. Freigemacht von jedem Versuch, aus eigener Kraft ein neuer Mensch zu werden. Das geht nicht, das geht nicht. Keine Philosophie, keine Religion. Alle Religionen wollen die Menschen fromm machen. Deshalb haben wir keine Religion. Wir haben einen persönlichen Heiland. Denn Religion hat jeder. Jeder. Und wenn die Religion heißt, ich glaube auch, ich glaube, dass der Schwarze Mare die dickste Wurst ist. Das habe ich schon 100 Mal gehört. So eine Redensart bei uns. Glauben auch. Aber das ist kein rettender Glaube. Der Glaube ist, dass sich Bergen in dem Erlösungswerk Christi. Der Glaube ist, dass sich auföffnen und alles hergeben, von allem losfahren und sich Christus weihen. Herr, ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du wirst gehen und stehen. Da nehme ich mit in deine erbarmen Hülle dein schwaches Kind. Meine lieben Freunde, das ist der Weg. Ich habe also etwas gesagt über das Joch der Sünde, wie es in der Endzeit sein wird, wie wir es heute schon vor unseren Augen sehen. Ich habe Ihnen etwas gesagt über das Joch des Gesetzes. Und jetzt sage ich etwas über das Joch Jesu. Und ich will mal sehen, ob ihr erraten könnt, welches vierte Joch nach der Schrift ich euch noch nenne. Es gibt noch ein wunderbares Joch. Also das Joch Jesu. Darüber müssen wir lesen, Matthäus 11, Vers 29 und Vers 30. Matthäus 11, 29 und 30, wo geschrieben steht. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und der natürliche Mensch ist nicht sanftmütig. Er ist aufgeregt, er ärgert sich und flucht und schimpft und schlägt den anderen zusammen. Und ist auch nicht demütig. Demütig heißt dienemütig. Oder von dienender Gesinnung. Denn Mut, das frühere Wort Mut, Mut heißt Gesinnung. Die Wehmut, der Hochmut, hohe Gesinnung. Die Sanftmut, eine sanfte Gesinnung. Und so weiter. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Du brauchst ein Joch, das dich in Schranken hält und brauchst eine Last, die dich im Glauben erhält. Wie die Uhr einen Perpendikel braucht, der hin und her pendelt. So brauchen wir. Du brauchst deine Last. Du brauchst deine Spannungen und Nöte, deine Armut, deine Minderbegabung. Oh, was leiden Leute drüber. Darunter, dass sie nicht hochbegabt sind. Können nicht alle hochbegabt sein? Ach nein, gar nicht nötig. Tut auch Dumme geben. Sonst würden ja die Gescheiten nicht glänzen können. Es kann keine Dummen geben. Ja. Die sind in den Augen Gottes mindestens genauso wertvoll, wenn nicht wertvoller. Ich weiß, was ich sage. Ich habe 25 Jahre eine intellektuellen Klasse gehabt, eine begabten Klasse, wo nur die allerbegabtesten zusammengefasst wurden, zu einem Gymnasialaufbau zu. 25 Jahre, war ich stolz auf meine Kinder. Ja.
stolz, wenn ich Besuch bekam von irgendwelchen Leuten, da habe ich meine Klasse vorgestellt, da saßen die Mädchen, da die Knaben, da habe ich bitte, ich habe eine Klasse der Intelligenz. Hier die Buben, das sind die Intelli, und die Mädchen, das sind die Gangs. Da haben die nachher gemacht, oh! Ja, also das nur nebenbei. Ich will niemand Intellektuellen verächtlich machen. Was schön ist, wenn ein Mensch begabt ist, aber unsere Rettung liegt nicht in unserer Begabung, unsere Rettung liegt in Christus. Und die Einfältigen und die Toren und die ein bisschen zu kurz gekommen sind, die können das Heil viel leichter ergreifen und viel mehr schätzen und werden wohl vielleicht auch in der Vollendung viel mehr leuchten als die anderen. Also bitte, ihr lieben Vollakademiker, seid mir nicht böse. Ja, das sind Dinge, die müssen wir als Gläubige mal sehen. Die sind von lösender und befreiender Kraft, von beglückender Kraft. Nehmet auf euch mein Joch, das Joch Jesu. Herr Jesus, um deines Namens willen will ich gerne verzichten. Auf meine Ohrringe und auf meine vielen Fingerringe und auf meine kurzen Röckchen und auf meine kurz geschnittenen Haare und auf all den Modewahnsinn, der von Dämonen inspiriert ist. Die Mode wird von Dämonen inspiriert. Mini-Mini-Rückchen, ja, und so weiter und so weiter. Das ist von Dämonen zur Zerstörung der Menschheit. Denn der Teufel ist ein Lügner und Mörder. Und dazu benutzt er auch die Mode, um die Gedankenwelt der Männer zu vergiften und um die Dummheit der dummen Weiber ad absurdum zu führen. Ja. Meine Freunde, ich komme zum Schluss. Ich habe euch drei Joche genannt. Das Joch der Sünde, das Joch des Gesetzes, das Joch Jesu Christi. Das ist ein sanftes Joch. Das ist ein beglückendes Joch. Das ist ein leichtes Joch. Das ist ein, ach, ich könnte jetzt viele sagen über dieses sanfte Joch Jesu, aber die gläubig sind unter uns, die wissen das, dass es so ist. Es ist so schön, ein Gotteskind zu sein, und es ist so schön, sich seiner Gnade freuen. Ja, das ist ein Joch, aber ein sanftes, liebes, schönes, angenehmes Joch. Wenn ein Pferd ein wunderschönes Kummet hat, das wissen die Pferde, da sind sie stolz drauf, ja, wenn sie ein neues Kummet haben. Ja, er muss es natürlich sagen, guck mal da, so ein feines Kummet aus rotem Leder mit goldenen Nägeln, Haar, Hund oder so. Meint er, die Pferde, die wissen das nicht, die sind genauso eitel und stolz wie die Weiber, ja, Frauen. Ja. Also, aber, entschuldigt bitte, ich will euch noch ein viertes Joch nennen. Wenn ihr nachdenkt, in welchem Zusammenhang redet Gottes Wort noch von einem Joch, dann kommt ihr vielleicht drauf. Aber so viel Zeit habe ich nicht, zu warten, bis ihr drauf kommt, und deshalb sage ich euch. Was? Hast du es gefunden? Das ist das Joch des Dienstes im paulinischen Evangelium. Das ist ein Joch. Und deshalb nennt Paulus seine Mitarbeiter, die ihn verstanden haben, sein Hochziel der Vollendung und der Herrlichkeit erkannt, gesehen haben im Geiste und ihr Leben in die Schanze geschlagen haben und alles für Dreck geachtet haben, um in diesen paulinischen Linien der Herrlichkeit hineinzureifen in die Vollendung. Diese Leute nennt er Synzygos. Synzygos. Und das heißt auf Deutsch mit Eingejochter oder mit oder Jochgenosse. Schlagen wir auf Philipper 4, Vers 3. Philipper 4, 3. Und dann bin ich aber wirklich am Ende. Ja. Philipper 4, 3. Und da heißt es: Ich bitte dich, mein treuer Synzygos, mein echter Jochgenosse, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium mit mir gekämpft haben, nämlich die Syntyche und die Euodia, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Name im Buch des Lebens stehen. Jochgenossen. Ein Jochgenosse des Apostels Paulus steht auf dem Boden des paulinischen Füllerevangeliums. Der weiß etwas von der Gemeinde, die da ist, der Leib des Christus. Der weiß etwas von dem Hochziel, dass das All errettet wird durch die Glieder des Leibes des Christus oder durch den ganzen Christus. Und das zu glauben und das zu verkünden, das bedeutet, dass man viele Schläge bekommt, geschmäht wird, gehasst wird. Dafür kämpfen wir und dafür werden wir geschmäht, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Erretter aller Menschen ist. Das ist das paulinische Evangelium, Erretter aller Menschen. Auch der jetzt noch Gottlosen und Blinden, auch der Feinde unserer Rebellen. Und wer da mitarbeitet, der steht im Joch des Apostels Paulus, der ist ein Synzygos, ein Jochgenosse. Und das ist das köstlichste Joch, das es gibt, um Jesu willen verachtet zu werden, geschmäht zu werden, verfolgt zu werden, beschimpft zu werden. Das ist das köstlichste Joch, das ist ein Freudenjoch und bringt Kronen ein, ewige Kronen. Brüder und Schwestern, das ist groß und wunderbar. Lob sei der Name des Herrn, dass es für jeden möglich ist, aus dem Joch der Sünde, und das ist mein letzter Satz, durch das Joch des Gesetzes und durch das Joch Jesu der Erlösung und in das paulinische Joch oder des verherrlichten Christus Joch in die Herrlichkeit einzugehen. Gott segne uns. Amen.